2 für viele. Ein Podcast von 5 Schulsozialarbeiterinnen als Sprachrohr für alle, die in den Fluren von Schule unterwegs sind. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute sitze ich mit Nancy hier, denn wir haben uns wieder einen Fall zu Gemüte geführt, den wir gerne besprechen möchten. Liebe Nancy, wie es üblich ist, bekommst du 3 Einstiegsfragen. Yay. Bist du bereit?
3 gleich?
3 zur Feier des Tages.
Weil Ostern ist.
Weil Gründonnerstag ist heute zur Aufnahme. Liebe Nancy, erste Frage. Welche Eigenschaft anderer Menschen machen dich wahnsinnig?
Ich glaube, es ist dieses Aufschieben von Dingen, bis es quasi kurz vor knapp ist und nicht mehr geht. Derjenige dann dadurch in extremen Stress gerät und mich mit reinzieht. Und es macht mich wahnsinnig.
Das kann ich verstehen und ich bin froh, dass wir nicht gemeinsam an einer Schule arbeiten.
Weil du eine Prokrastiniererin bist.
Quasi, ja. Ich schiebe gerne bis zum letzten Meter auf. 2. Frage. Teile mir bitte je ein Stichwort aus deiner Kindheit mit zu folgendem. 1. Süßigkeit.
Schon immer zu viel davon gegessen.
Und was genau?
Alles. Schokolade, Gummibären.
Okay. 2. Serie.
Mila Superstar.
Oh, wie schön.
Ja.
3. Gesellschaftsspiel.
Wir hatten so ein cooles Spiel, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Doch, Logika habe ich gerne gespielt mit meiner Schwester. Da muss einer stellt 5 Spielfiguren mit unterschiedlichen Farben hin und der andere muss herausfinden, was der aufgestellt hat. Habe ich immer noch in der Schule stehen. Meine Schüler wollen das noch nicht spielen.
Und dann geht das von Runde zu Runde weiter und man verändert immer und dann wird immer gesagt, genau. Bei dem einen ist die Position richtig. Ja, ja. Finde ich auch cool. 3. Frage, was ist das Beste daran, du zu sein?
Das ist ja eine gemeine Frage. Ich bin sehr lustig. Doch, mit mir kann es schon, glaube ich, ganz lustig sein.
Ja, ich kann jetzt mit dir weniger lachen. Aber nein, ich habe tatsächlich, aber das habe ich auch in der Folge, glaube ich, schon mal gesagt, dass du mir nicht nur beim Laufen den Muskelkater in die Beine treibst, sondern auch in den Bauch vor Lachen. Liebe Nancy, wir haben einen Fall zugearbeitet bekommen und den würde ich dir gerne vorstellen. Und wie es üblich ist, werde ich dir Rückfragen dazu stellen, wie du als Schulsozialarbeiterin bzw. in dem Fall als insoweit erfahrene Fachkraft handeln würdest. Und zwar geht es um den Schüler Jonas Fischer. Auf der Grundlage der Aussagen des Schülers gegenüber der Schulsozialarbeiterin Frau Rosenblatt am 11.10.2022 sowie der in der Schule vorliegenden Informationen über den Schüler ergibt sich folgende Falldarstellung. Der Schüler Jonas Fischer, geboren am 12.02.2010, besucht im aktuellen Schuljahr 2022/23 die 7. Klasse der Ganztagsschule. Seine schulischen Leistungen sind abhängig vom Fach gut bis ausreichend. Sowohl die Klassenlehrerin als auch die FachlehrerInnen schätzen ihn als interessierten und bemühten Schüler ein. Im Klassenverband hat er zwar einen festen Platz, führt aber dennoch keine andauernden Freundschaften. In den letzten Wochen ergaben sich aufgrund von Jonas zum Teil distanzlosem Verhalten gegenüber den MitschülerInnen oder auch seinem Verpetzen der MitschülerInnen bei den LehrerInnen vereinzelt Konflikte mit diesen. In Konfliktsituationen weinte er schnell oder wurde beleidigend. Seit der Trennung der Eltern lebt der Siebtklässler zusammen mit seiner jüngeren Schwester 5 Jahre bei seinem leiblichen Vater und dessen neuer Lebensgefährtin. Das Verhältnis zum Vater beschreibt Jonas gegenwärtig als kühl und wenig liebevoll. Zur Lebensgefährtin des Vaters hat er keinen Draht. Mit seiner Schwester versteht er sich zumeist gut. Wenn es zwischen den Geschwistern zu Streitigkeiten kommt, fallen diese laut Jonas jedoch recht heftig aus, was nicht selten Sanktionen durch den Vater nach sich zieht. Als typische Strafen des Vaters, welche auch bei schlechten Noten oder anderen Regelverstößen wie zu lautes Spielen Anwendung finden, beschreibt der Schüler Fernseh-, Spiel- und auch Leseverbot sowie das Erteilen von zusätzlichen schulischen und/oder häuslichen Pflichten. Bei Streitigkeiten wird der Vater zudem schnell laut und schimpft. Nancy, du hast mir im Vorfeld gesagt, du hättest gerne, dass der Vater noch gewalttätig ist. Also an dieser Stelle würde ich noch mit einbauen, dass der Vater dem Jungen gegenüber die Hand erhebt und ihn schlägt. Jonas kommt dabei kaum bzw. nicht zu Wort. Das Verhalten des Vaters ihm gegenüber sieht der Siebtklässler darin begründet, dass dieser seit dem Wechsel des Arbeitsplatzes ausschließlich nachts arbeitet und tagsüber schlafen bzw. seine Ruhe haben möchte. Es folgen Aussagen wie, ich soll mich leise in meinem Zimmer aufhalten, Hausaufgaben machen, lernen und leise spielen. Seine leibliche Mutter, welche mit zwei jüngeren Halbgeschwistern, 4 und 2 Jahre alt, ebenfalls in der Stadt lebt, sieht der Heranwachsende zusammen mit seiner Schwester 14-tägig. Gleiches gilt für die Oma mütterlicherseits. Freizeitaktivitäten geht Luca aus finanziellen und organisatorischen Gründen nicht nach. Auch Treffen mit Gleichaltrigen sind ihm aktuell nicht erlaubt. So nennt sie. Wenn dieser Fall so an dich herangetragen werden würde, was wäre dann dein nächster Schritt? Was würdest du tun?
Der nächste Schritt wäre, in den Gefährdungsbogen zu schauen, beziehungsweise diesen erstmal ausfüllen zu lassen von der Schulsozialarbeiterin, um noch einen tieferen Einblick zu bekommen.
Mit Gefährdungsbogen meinst du den Ampelbogen?
Genau.
Okay, was würdest du noch tun, wenn dir das so herangetragen wird?
Ich würde einen Termin mit der Schulsozialarbeiterin ausmachen, um genauere Absprachen zu treffen.
Nachdem du den Fall für dich dokumentiert hast, nehme ich an.
Natürlich, logisch.
Okay, so war es auch in dem uns zugespielten Fall. Es wurde ein Gesprächsprotokoll festgehalten und die insoweit erfahrene Fachkraft, in dem Fall du, kontaktiert. Während des kurzen Telefonates schilderte die Schulsozialarbeiterin der insoweit erfahrenen Fachkraft ohne Nennung des Schülernamens die wesentlichen Aussagen des Jungens und bat diese um Unterstützung bei der Erstellung der individuellen Gefährdungseinschätzung sowie Beratung bezüglich des weiteren Vorgehens. Nancy, deiner Meinung nach, klammern wir jetzt erstmal den gewalttätigen Vater aus, wäre es für dich eine Kindeswohlgefährdung, wenn der Papa nicht gewalttätig gewesen wäre?
Das Verhalten des Vaters dem Schüler gegenüber und die Gesamtsituation belasten den Schüler ja emotional massiv. Sonst hätte er sich ja nicht an die Schulsozialarbeiterin gewandt. Ich tue mich da ein bisschen schwer zu sagen, ja, es ist eine Kindeswohlgefährdung. Dazu müsste man noch ein bisschen tiefer reingucken.
In dem uns zugespielten Fall wurden folgende 4 Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung benannt. Anhaltspunkt 1, der Vater vernachlässigt das Kind emotional. Denn das Kind verbringt den Nachmittag in seinem Zimmer, der Vater bietet dem Kind keine Aufmerksamkeit, Nähe und Zuwendung, unzureichende Kommunikation, Vater verhält sich gegenüber dem Kind schroff und wenig wertschätzend. Anhaltspunkt Nummer 2, Vater vernachlässigt das Kind kognitiv, da keine altersgerechte Freizeitbeschäftigung des Kindes innerhalb sowie außerhalb der Familie, zu wenig soziale Kontakte zu anderen Gleichaltrigen oder Erwachsenen und keine Förderung. Anhaltspunkt 3, der Vater verwendet unangemessene Erziehungsmethoden, anschreien, sanktionieren, kein Dialog mit dem Kind. Anhaltspunkt 4, Kind bittet bei der Lösung der häuslichen Probleme um Hilfe. Und du hattest dir ja gewünscht, dass der Papa Gewalt anwendet und spätestens da wäre es eine klare Kindeswohlgefährdung.
Genau.
In dem beschriebenen Fall hat die insoweit erfahrene Fachkraft anhand der aufgezeigten Schüleraussagen Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung erkannt, welche beim Ausbleiben pädagogischer Interventionen Spätfolgen für die Entwicklung des Kindes, wie zum Beispiel mangelndes Selbstwertgefühl, emotionale Probleme, Auffälligkeiten im Kontaktverhalten, Bindungsstörung, Entwicklungsstörung oder Deprivation haben können. Und daraufhin verabredete sie sich zu einem persönlichen Gespräch im Büro der Schulsozialarbeiterin. Angenommen, du gehst zu dem persönlichen Gespräch hin, was wäre dir wichtig, was dann dort vor Ort liegt oder du selber mitbringst? Welche Dokumente sind notwendig?
Die Schulsozialarbeiterin wird ihre Beratungsgespräche mit den Schülern sicherlich dokumentiert haben. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, der wichtig ist. Der Ampelbogen sollte auf jeden Fall vor Ort sein und die Anhaltspunkte der möglichen Kindeswohlgefährdung.
Von wem würdest du in diesem Fall den Ampelbogen ausfüllen lassen? Wer wäre dir da wichtig?
Die Schulsozialarbeiterin, aber ich denke auch die Klassenlehrerin, die hat ja auch nochmal einen tieferen Blick auf ihre Schüler.
Wenngleich die Schulsozialarbeiterin bereits am Telefon eine kurze Falldarstellung vorgenommen hatte, schilderte sie nach Eröffnung des Gesprächs durch die insoweit erfahrene Fachkraft und deren Darstellung des Gesprächsziels sowie Ablaufs die Aussagen des Schülers sowie ihre eigenen Beobachtungen anhand der entsprechenden Protokolle noch einmal ausführlich. Die insoweit erfahrene Fachkraft hörte hierbei aktiv zu und stellte offene Verständnisfragen, um Fakten von Vermutungen abgrenzen zu können. Das finde ich ist auch immer ganz wichtig, dass man den Fokus darauf hat, dass es wirklich Fakten sind und nicht, was mutmaßt man.
Genau.
Und deswegen ist es, glaube ich, auch einfach notwendig, dass man sich diesbezüglich mit anderen austauscht, weil man dann einfach von außen nochmal den neutralen Blick drauf bekommt.
Ja.
Im Anschluss hieran hielt sie gemeinsam mit der Schulsozialarbeiterin die gewichtigen Anhaltspunkte fest. Zudem erarbeiteten die Pädagoginnen die individuelle Gefährdungseinschätzung und legten die nächsten Handlungsschritte fest. Der Inhalt bzw. die Ergebnisse des ersten Beratungsgesprächs wurden im entsprechenden Formular von der insoweit erfahrenen Fachkraft protokolliert. Nun ein kleiner Auszug aus dem Beratungsgespräch. Auf der Grundlage der vorhandenen Informationen ist davon auszugehen, dass keine akute Notsituation vorliegt, wie du es ja auch vorhin gesagt hast. Da die gewichtigen Anhaltspunkte allerdings auf eine Kindeswohlgefährdung hinweisen und beim Ausbleiben pädagogischer Intervention mit Spätfolgen für die Entwicklung des Kindes zu rechnen ist, sind weitere Handlungsschritte notwendig. Was wären deine weiteren Handlungsschritte, Nancy?
Den Vater zum Gespräch einladen, um mit ihm die Situation zu besprechen.
Den Vater alleine oder gemeinsam mit Jonas?
Ich würde im Vorfeld mit dem Schüler das Gespräch suchen, ihm mögliche Wege aufzeigen, die jetzt notwendig sind und ihn tatsächlich selber entscheiden lassen, ob er dabei sein möchte.
Das finde ich gut. Die insoweit erfahrene Fachkraft in unserem Fall beauftragt die Schulsozialarbeiterin, zur Gewinnung weiterer Informationen den Ampelbogen auszufüllen und zur Erstellung eines Schutzplanes ein gemeinsames Gespräch mit dem Schüler und dem Kindesvater anzuberaumen. Die insoweit erfahrene Fachkraft wertet indes den Ampelbogen bis zum 17.10.2022 aus. Nochmal rückblickend, der Schüler suchte das Gespräch am 11.10. zu ihr. Zur Vorbereitung des Eltern-Kind-Gespräches findet am 17.10.2020 kurz vorher eine zweite Beratung im Büro der insoweit erfahrenen Fachkraft statt. Um das Kind über das weitere Vorgehen zu informieren, führt die Schulsozialarbeiterin kurz vorher ein weiteres Gespräch mit diesem. Eine Meldung an den Allgemeinen Sozialen Dienst der Stadt erfolgt zunächst nicht. Hättest du eine Meldung gemacht?
Nein, tatsächlich hätte ich noch keine Meldung gemacht, bevor ich nicht mit dem Vater gesprochen hätte.
Bereits am Donnerstag, den 13.10., also nur 2 Tage, nachdem der Junge zu ihr kam, erhielt die insoweit erfahrene Fachkraft von der Schulsozialarbeiterin telefonisch die Information, dass diese, wie festgelegt, mit dem Schüler gesprochen und ihn über das weitere Vorgehen in Kenntnis gesetzt hat. Auch das Telefonat mit dem Vater des Kindes ist bereits erfolgt. Als Termin für das gemeinsame Gespräch im Büro der Schulsozialarbeiterin wurde der 18.10. vereinbart. Die telefonische Rückmeldung der Schulsozialarbeiterin hielt die insoweit erfahrene Fachkraft in einem kurzen Gesprächsprotokoll fest. Nach Erhalt des von der Schulsozialarbeiterin ausgefüllten Ampelbogens am 14.10. sichtete die insoweit erfahrene Fachkraft diesen und machte sich in Vorbereitung auf das zweite Beratungsgespräch sowie das geplante Eltern-Kind-Gespräch Notizen. Wenn du dich jetzt mit der Schulsozialarbeiterin zu dem zweiten Beratungsgespräch treffen würdest, was würdet ihr darin vereinbaren? Wie wäre euer Handeln, euer Wertegang dem Vater gegenüber?
Wir würden erstmal ein Ziel festlegen für dieses Gespräch mit dem Vater und auch den Ablauf des Gespräches. Ne? Und dazu ist es auch wichtig, dass wir uns absprechen, wer eröffnet das Gespräch, in welcher Art und Weise wollen wir den Vater mit den Aussagen des Kindes konfrontieren. Einfach dieses Gespräch inhaltlich gut planen.
Die beiden in unserem Fall hatten sich noch geeinigt, dass es wichtig ist, die Einschätzung des Vaters einzuholen. Also wie sieht er das überhaupt? Welche Ressourcen gibt es in der Familie? Und inwieweit ist eine Hilfeakzeptanz sowie Kooperationsbereitschaft seitens des Vaters schon da? Oder wie kann man diese fördern? Darüber hinaus muss der Vater über unterstützende, entlastende Hilfen und Angebote für sich und seinen Sohn, unter anderem Hilfe zur Erziehung nach § 27 und folgende SGB 8, Sportvereine etc. informiert werden. So, nun findet das Gespräch statt. Wie vereinbart trafen sich die Schulsozialarbeiterin, der Siebtklässler Jonas Fischer, sein Vater Herr Fischer sowie die insoweit erfahrene Fachkraft am Dienstag, dem 18. Oktober 2022 im Büro der Schulsozialarbeiterin. Da der Vater des Schülers bereits beim Betreten des Büros sichtlich nervös schien, empfingen die Pädagoginnen ihn sowie seinen Sohn mit einer freundlichen Begrüßung und baten die beiden, sich einen Platz am runden Tisch auszusuchen. Nachdem die Schulsozialarbeiterin allen TeilnehmerInnen des Gesprächs ein Glas Wasser eingeschenkt hatte, eröffnete sie das Gespräch, indem sie sich zunächst für das schnelle Zustandekommen des Termins und das Erscheinen bedankte. Bekommen die Eltern bei dir in der Schule auch immer ein Glas Wasser?
Nein, tatsächlich nicht. Bekommen die bei dir ein Glas Wasser?
Nein. Die SchülerInnen bekommen manchmal eine Tasse Tee oder
ja,
so.
Genau. Da, ja, das mache ich auch. Ja.
Aber Eltern geht so weiter.
Ja.
Anschließend stellte sie sich und ihre Aufgaben als insoweit erfahrene Fachkraft vor. Des Weiteren teilte sie dem Vater sachlich und wertungsfrei mit, aus welchem Grund das Gespräch anberaumt wurde und wie dieses verlaufen wird. Nancy, was wäre dein Vorschlag für den Ablauf des Gespräches?
Begrüßt haben wir ja den Vater bereits. Das heißt, dieser Punkt ist abgehakt. Tatsächlich würde ich den Vater erst einmal fragen, wie es ihm zurzeit geht. Und tatsächlich ist es dann oft so, dass wenn man einfach so einfühlend auf den Menschen eingeht und fragt, Mensch, wie ist es denn gerade, dass die tatsächlich schon von selber erzählen, wo gerade die Schwierigkeiten sind. Wenn er das in dem Fall nicht tut und nicht auf meine Frage eingeht, sondern sagt, es ist alles super, dann würde ich tatsächlich danach ihm mitteilen, was seinen Sohn belastet.
Was, wenn er sagt, nee, ihm geht's nicht gut, sagst du ihm das dann nicht oder wie?
Mensch, doch, natürlich. Dann kommt er ja vielleicht schon von selber drauf und wir kommen ins Gespräch gemeinsam darüber, weißt du, dann entsteht ja schon das Gespräch zu den Äußerungen des Kindes.
Also du würdest auf jeden Fall, egal wie es ihm eigentlich geht, irgendwann die Anhaltspunkte, die gewichtigen Anhaltspunkte vorbringen als nächsten Schritt und die entsprechenden Folgen oder Spätfolgen, die daraus resultieren können.
Genau, richtig.
Und dann schauen, wie der Papa reagiert.
Ja.
Und dann folgt der große Schritt.
Dann folgt der große Schritt, ihm mitzuteilen, dass es Unterstützungsmöglichkeiten gibt, bei denen wir ihm natürlich auch helfen können, diese zu finden und gut zu nutzen.
Und diese müssen in einem
Protokoll protokolliert werden. Schutzplan aufgeschrieben werden.
Sehr gut. Genau. Also Eröffnung, Darstellung der gewichtigen Anhaltspunkte und Spätfolgen, Einschätzung der familiären Situation und Gefährdungslage durch den Vater, Erstellung und Unterzeichnung des Schutzplans, Zusammenfassung und dann Vereinbarung eines Termins zur Überprüfung der festgelegten Maßnahmen. Um das Gespräch so konstruktiv wie möglich zu gestalten und sowohl Herrn Fischer als auch Jonas zu entlasten, wies die insoweit erfahrene Fachkraft beide darauf hin, dass das Gespräch freiwillig ist und sie auf keine der Fragen antworten müssen. Finde ich, ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Würde ich jetzt an dieser Stelle fett markieren. Gleichzeitig bat sie den Schüler und seinen Vater allerdings, den Pädagoginnen in diesem Fall zumindest einen entsprechenden Hinweis zu geben. Also damit ist sicher gemeint, ich möchte auf diese Frage nicht antworten. Da alle GesprächsteilnehmerInnen mit dieser Regelung sowie dem vorgestellten Ablauf einverstanden waren und weder der Schüler noch dessen Vater eine Frage hatten, übergab die insoweit erfahrene Fachkraft das Wort an die Schulsozialarbeiterin. Nachdem auch diese sich noch einmal für Jonas Vertrauen sowie die Gesprächsbereitschaft von Herrn Fischer bedankt hatte, schilderte sie dem Vater klar und deutlich ihre eigenen Beobachtungen bezüglich Jonas Verhalten. Auch die Aussagen des Schülers, welche dieser am 11.10.22 in ihrem Büro getroffen hatte, thematisierte sie hierbei. Anschließend benannte die Schulsozialarbeiterin mögliche Spätfolgen der gewichtigen Anhaltspunkte, wie zum Beispiel mangelndes Selbstwertgefühl, emotionale Probleme, Auffälligkeiten im Kontaktverhalten, Bindungsstörungen, Entwicklungsstörungen oder Deprivation, und teilte dem Vater mit, dass sie sich Sorgen um Jonas Entwicklung macht. Da Herr Fischer auf die Darstellung der möglichen Spätfolgen für die Entwicklung seines Kindes sichtlich emotional und auch erschrocken reagierte, unterbrachen die Pädagoginnen das Gespräch kurzzeitig. Das ist übrigens auch was ich überhaupt nicht verwerflich finde. Also wenn man kurz sagt, okay, wir machen kurze Pause an dieser Stelle, jeder atmet mal kurz durch oder gehen Sie eine rauchen oder gehen Sie raus an die frische Luft, finde ich völlig in Ordnung.
Absolut.
Nachdem der Vater sich wieder gefasst hatte, teilte er der Schulsozialarbeiterin und der insoweit erfahrenen Fachkraft direkt mit, dass die Aussagen seines Kindes der Wahrheit entsprechen, er aber nicht mit der Absicht gehandelt hat, Jonas zu schädigen. Zugleich gestand er sich und den anwesenden GesprächsteilnehmerInnen ein, dass er sich als Vater seit dem Jobwechsel überfordert fühlt und Unterstützung benötigt. Was sind erstmal deine Gedanken zu der Reaktion des Papas?
Das ist, bereits ja am Anfang schon gesagt habe, dass ich mich schwer tue, schon als Kindeswohlgefährdung einzuschätzen. Manchmal sind Eltern oder generell Menschen so mit sich selbst beschäftigt, dass sie dann diesen Hinweis einfach von außen vielleicht brauchen. Und er zeigt ja deutlich, dass es ihm leid tut, ihm das vielleicht auch gar nicht so bewusst war, weil er so mit sich selbst beschäftigt war und er die Situation auf jeden Fall ändern möchte. Gute Reaktion. Macht das alles leichter.
Wunschvorstellung.
Ja, absolut.
Also ich sag mal, als Kindeswohlgefährdung, also es sind für mich zwei Paar Schuhe, als Kindeswohlgefährdung schätze ich es dennoch ein, weil das Wohl des Kindes in dem Moment einfach gestört ist. Punkt.
Ja.
Aber es ist nichts, was ich in dem Moment, also unabhängig von, es passierte keine Gewalt, das ist wie gesagt nochmal der andere Stiefel, aber so wie es uns zugearbeitet wurde, würde ich keine Meldung ans Jugendamt machen, weil ich ja erstmal mit dem Vater spreche. Was anderes macht ja das Jugendamt im ersten Fall dann auch nicht.
Genau, das meinte ich am Anfang. Ne?
Auf der Grundlage der unerwartet schnell eingetretenen Hilfeakzeptanz konnte die Schulsozialarbeiterin den Vater unmittelbar zur Zusammenarbeit und damit zur Erstellung eines Schutzplanes für Jonas motivieren. Dieser soll nicht nur zur Förderung von Jonas Entwicklung und seinem Wohlbefinden beitragen, sondern auch Entlastung und Unterstützung für Herrn Fischer bewirken. Nachdem die Schulsozialarbeiterin und die insoweit erfahrene Fachkraft gemeinsam mit Jonas und dessen Vater den Schutzplan erstellt und wesentliche Aufgaben festgelegt hatten, fasste die insoweit erfahrene Fachkraft das Gespräch sowie dessen Ergebnisse, welche sie im entsprechenden Formular protokolliert hatte, noch einmal zusammen. Abschließend erfolgte die Vereinbarung von Terminen zur Überprüfung der festgelegten Maßnahmen. Nancy, wenn wir jetzt einen Blick auf den erstellten Schutzplan werfen, welche Ziele meinst du, wären denn hier angebracht und welche entsprechenden Maßnahmen dazu?
Also als erstes Ziel für den Schutzplan würde ich festlegen, dass der Vater sich Unterstützung vom ASD einholt, also zumindest erstmal einen Termin holt, um dort eine Beratung in Anspruch zu nehmen. Vermutlich schlägt der ASD dem Vater den Antrag auf Hilfen zur Erziehung vor, wäre eine Möglichkeit, entweder in Form von einer Familienhilfe oder auch einem Erziehungsbeistand tatsächlich, der dann mehr für den Jonas zuständig wäre. Ich denke, das entscheidet der ASD dann immer entsprechend des Falls. Des Weiteren...
Stopp! Zu Ziel 1 würde ich gerne kurz den Gesetzestext einfach mal vorlesen, für die den Paragraphen vielleicht jetzt nicht ad hoc im Kopf haben. Und zwar sind die Hilfen zur Erziehung im Paragraph 27 des SGB 8 geregelt. Und ich würde jetzt einfach, damit ihr nicht googeln müsst, den Gesetzestext kurz vorlesen. Absatz 1. Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe. In Klammern Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Absatz 2. Hilfe zur Erziehung wird insbesondere nach Maßgabe der Paragraph 28 und Folgeparagraphen bis 35 gewährt. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall. Dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden. Unterschiedliche Hilfearten können miteinander kombiniert werden, sofern dies dem erzieherischen Bedarf des Kindes oder Jugendlichen im Einzelfall entspricht. 2a. Ist eine Erziehung des Kindes oder Jugendlichen außerhalb des Elternhauses erforderlich, so entfällt der Anspruch auf Hilfe zur Erziehung nicht dadurch, dass eine andere unterhaltspflichtige Person bereit ist, diese Aufgabe zu übernehmen. Die Gewährung von Hilfe zur Erziehung setzt in diesem Fall voraus, dass diese Person bereit und geeignet ist, den Hilfebedarf in Zusammenarbeit mit dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach Maßgabe der Paragraphen 36 und Folgeparagraph 37 zu decken. Punkt 3. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen. Bei Bedarf soll sie Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen im Sinne des § 13 Absatz 2 einschließen und kann mit anderen Leistungen nach diesem Buch kombiniert werden. Die in der Schule oder Hochschule wegen des erzieherischen Bedarfs erforderliche Anleitung und Begleitung können als Gruppenangebote an Kinder oder Jugendliche gemeinsam erbracht werden, soweit dies dem Bedarf des Kindes oder Jugendlichen im Einzelfall entspricht. Absatz 4, letzter Absatz. Wird ein Kind oder eine Jugendliche während ihres Aufenthalts in einer Einrichtung oder einer Pflegefamilie selbst Mutter eines Kindes, so umfasst die Hilfe zur Erziehung auch die Unterstützung bei der Pflege und Erziehung dieses Kindes.
Im Hinblick dessen, dass die Beziehung zwischen dem Vater und Jonas gerade ein bisschen, ich will nicht sagen gestört, aber ja, vielleicht so ein bisschen Spannung untersetzt ist, würde ich als zweites Ziel festlegen, dass ein Termin in der Erziehungs- und Familienberatungsstelle ausgemacht wird, um einfach gemeinsam mit einer Fachkraft an Beziehung zu arbeiten. Als drittes Ziel wäre es noch wichtig, dass Jonas soziale Kontakte am Nachmittag pflegen kann. Und hier gilt es herauszufinden, was der Junge mag. Vielleicht mag er Sport, vielleicht mag er aber auch Theater oder Kunst. Dass man einfach schaut, dass er am Nachmittag wenigstens einmal oder zweimal die Woche in einen Sportverein geht oder in eine Theaterschule. Was auch immer der Junge mag. Das wären meine Ziele für den Schutzplan.
Sehr gut. In unserem Fall wurde als zweites Ziel, also erstens ebenso wie du das dargestellt hast, dass Herr Fischer sich an den ASD wenden soll. Ziel 2 ist, Herr Fischer und Jonas verbringen täglich eine Stunde Zeit miteinander. Da ist also der Fokus darauf gelegt, dass die beiden wieder zueinander finden. Als Maßnahmen sind, Herr Fischer schläft, wenn Jonas in der Schule ist. Herr Fischer steht spätestens 15.30 Uhr auf und Herr Fischer und Jonas gehen aktiv aufeinander zu. Und Ziel 3 ist, dass Jonas zweimal in der Woche altersgerechten Freizeitaktivitäten außerhalb der Familie nachgeht, wie zum Beispiel in der Schule einer AG seiner Wahl, an der er teilnimmt. Dann, dass Herr Fischer beim Jobcenter der Stadt Leistung für Bildung und Teilhabe beantragen kann oder sollte, um ihn in einem Verein anzumelden und das bezahlen zu können. Und dass Jonas das dann auch wahrnimmt. Jetzt sind wir ja am Ende des Falls angekommen und natürlich, wie sollte es in diesem Fall auch anders sein, war dann natürlich bei dem Termin, wo die Ergebnisse überprüft wurden, wurde deutlich, dass alle vereinbarten Maßnahmen erfolgreich umgesetzt wurden und damit die Gefährdungssituation abgewendet bzw. ein kindeswohlentsprechender Zustand hergestellt wurde. Um die erzielten Erfolge aufrechtzuerhalten, steht die Schulsozialarbeiterin Jonas und seinem Vater weiterhin beratend und unterstützend zur Seite. Liebe Nancy.
Ja.
Nun hattest du dir ja vorhin gewünscht, dass der Vater gewalttätig ist, um ein bisschen mehr Spannung mit reinzubringen.
Ja.
An welcher Stelle hätte sich denn etwas geändert, wenn dir bekannt ist, dass der Vater den Jonas schlägt?
Ich hätte tatsächlich eine Meldung an das Jugendamt gemacht, trotz des Gesprächs mit dem Vater.
Schon vorher?
Nein, erst nach dem Gespräch. Um dem ASD, und das wollen die auch immer gerne, mitzuteilen, wie das Gespräch verlaufen ist, ob der Vater einsichtig ist oder eben nicht.
Dann stellt sich mir jetzt die Frage, das, was vorher passiert ist, dieses Vernachlässigen ihm gegenüber, teilweise Kleinhalten, ist ja eine Form von psychischer Gewalt.
Ja.
Warum wird denn das dann nicht dem Jugendamt gemeldet?
Könnte dir jetzt sagen, weil das Jugendamt mir dann sagen würde, dass das nicht nachweisbar ist und ich damit gar nicht kommen brauche. Das ist der Grund.
Okay, ja. Also ich will dich ja damit nicht in die Pfanne hauen, um Gottes Willen. Es hat ja seine Gründe, warum? Weil es einfach weniger greifbar ist.
Richtig,
als
genau.
Als das Körperliche ist.
Selbst das Körperliche ist ja auch manchmal einfach nicht greifbar, ne? Wenn die Kinder dir jetzt erzählen, sie werden geschlagen von ihren Eltern, du lädst die Eltern ein und die sagen, nee, das stimmt alles nicht, dann stehst du auch erstmal da, ne? So, solange da es keine Beweise gibt, macht da das Jugendamt ja auch nicht viel.
Und ich hatte es sogar vor vielen, vielen Jahren, dass mir das Kind das gesagt hat, das Elterngespräch, also die Eltern das auch abgelehnt haben, nein, das ist so nicht, das Kind dann zum Jugendamt gegangen ist, das beim ersten Gespräch dem zugestimmt hat, dann sind die ins Krankenhaus gefahren, die blauen Flecken wurden bestätigt als Gewalttat durch das und das, ich will jetzt nicht zu tief gehen, das Kind dann aber gesagt hat, nee, nee, die haben mich doch nicht geschlagen, genau. Und somit nichts weiter außer Überprüfungsgespräche passiert.
Richtig.
Ist.
Genau so ist es. Und leider ist das halt immer wieder der Fall, ne? Dass die Kinder dir das erzählen, aber Angst haben, dass es die Eltern erfahren, A, ne, dass sie es erzählt haben, und B, was passiert dann?
Ja.
So. Und dann erzählen sie es dir, du redest mit den Eltern, die sagen nein, du meldest es dem Jugendamt, dort sagen die Kinder auch nein, und dann ist es ganz schwierig.
Und dann kannst du nur beobachten und hoffen, dass manchmal dieses, also ich habe in den letzten Jahren festgestellt, es reicht bei Eltern auch manchmal aus, wenn sie wissen, dass eine andere Person davon weiß.
Ja.
Manchmal ist das schon so dieses kurz besinnen und zurückrudern und zu wissen, okay, da hat jemand einen Blick drauf.
Ja, leider ist es aber auch oft, dass die Eltern dann ihre Kinder einschüchtern und es trotzdem
genau,
weitergeht.
Und das ist ja genau das, was so herausfordernd an unserer Arbeit ist. Also es gibt so viele Möglichkeiten, was passieren kann. Wie können die Kinder reagieren, Jugendliche reagieren, wie können Eltern, Sorgeberechtigte reagieren, dass man halt echt immer wieder neu entscheiden muss und gucken muss, die Familie teilweise bestenfalls schon kennen sollte, um das ein bisschen abschätzen zu können und dann abzuwägen und sich immer eine zweite Meinung zu holen, eine neutrale, weil auch wir, glaube ich, zu sehr teilweise drin stecken.
Das ist richtig. Dieser Austausch mit einer zweiten Person bringt nochmal manchmal andere Sichtweisen wieder auf den Fall, als man selber hat.
Nancy, zu unserer heutigen Folge zu dem Fall noch Gedanken deinerseits, die du mit uns teilen möchtest?
Ich denke, es ist gerade, also bei solchen Fällen wie dieser, wir schließen jetzt wieder die Gewalt aus, ist es wirklich immer wichtig, mit den Eltern erstmal ins Gespräch zu kommen, um zu gucken, woran liegt es denn jetzt, was ist das Problem? Und es ist tatsächlich auch ganz oft so der Fall. Und der Junge war ja jetzt auch so in diesem Pubertätsalter. Manchmal kollidieren auch so Welten miteinander und dann reiben die sich so miteinander. Und deswegen ist es wichtig, da gemeinsam Gespräche zu führen, um zu gucken, wie kann man das jetzt gut lösen.
Und wie du vorhin auch so schön gesagt hast, deutlich zu machen, ich bin hier nicht der Gegner, sondern ich möchte, dass sich was ändert. Ich sehe, dass Unterstützung benötigt wird und ich gebe ihnen meine Hand, dass wir das im Sinne des Kindes meistern können.
Ja.
Und in diesem Sinne verabschiede ich uns mit einem Ciao-Kakao. Das war ein Podcast von Schulsozialarbeiterinnen in Trägerschaft des Vereins Jugendclub 83 e.V. Produktion Saskia Kulig. Redaktion Saskia und Nancy Starnke. Schnitt Philipp Seidenstücker. Social Media Lisa Kahnus.